Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute Folge Nummer 42 und somit nicht nur die Antwort auf alle ungestellten Fragen, sondern auch mit unseren peinlichsten Momenten, knappen Momenten und Michels erster Trackday-Erfahrung des Jahres. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
So, da sind wir wieder. Ich sehe ein Grinsewert, also ich sehe ein Grinsen des Todes. Das ist jetzt schon der zweite Versuch, den wir hier starten zur Aufnahme. Gerade eben hat mein Mikro so ein bisschen gesponnen. Und da war die Sache noch schöner, denn ich bin in München, Jan ist auch in München, aber Corona-bedingt sind wir natürlich an getrennten Orten und ich habe gutes Internet und wir haben tatsächlich mal die Kamera an, sodass wir uns gegenseitig angrinsen können und auch die Reaktionen sehen. Bernd, das Bier. Jan. Jan, der alte Bierliebhaber, zog gerade genüsslich den ersten Schluck seines Hellen runter, während ich hier auf einer trockenen Baustelle sitze und möchte euch begrüßen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Impro-Show heute, glaube ich, so ein bisschen, genauso wie der Einstieg in die ganze Angelegenheit. Jan, wie geht's dir?
Ja, herzlich willkommen. Hallo Michel, mir geht's gut. Da ist aber mal direkt wieder einen schönen Monolog losgelegt. Und kaum haben wir nicht mehr diese Gewinnspielfolge, das war, glaube ich, ja Folge 40, willst du direkt wieder alles daran setzen, die großen Schätzungen all unserer Zuhörer auch zu erfüllen und auf deine 90% Redeanteil zu kommen. Aber dem werde ich natürlich wie gewohnt entgegenstehen und auch an gegebener Stelle wieder einhaken und dich unterbrechen, wie man das natürlich nicht anders kennt. Ich freue mich, dass es funktioniert hat hier heute, denn mit dir war es ja ein riesen Hackmack. Ostern mussten wir auch eine Folge ausfallen lassen, weil der liebe Michel wieder unterwegs war, Gott und die Welt, und dann ging doch nicht und oh, Stress hier und da. Und dass wir jetzt hier zusammensitzen, ist auch schon wieder ein Hammer, weil von der Arbeit so spät losgekommen, Headset bei der Arbeit vergessen. Jetzt haben wir hier ein etwas dubioses Setting mit Mikrofon und Lautsprechern aus dem Laptop. Aber das soll dem keinen Abbruch tun. Wir geben natürlich wie immer alles, um hier eine schöne Folge rauszuhauen. Und warum du so im Stress warst, kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, denn es war ja motorradtechnisch einiges passiert. Nicht nur ich habe es ja schon in der einen Folge schon mal anklingeln lassen, habe jetzt hier unseren Instagram-Account, Social Media, Influencer und so ein bisschen genutzt und euch meine Visage gezeigt und so ein bisschen schon was berichtet. Also wer das gesehen hat, der weiß auch, was so grob passiert ist. Aber Michel, erzähl doch mal.
Ja, genau. Also an dieser Stelle möchte ich gleich mal hier diesen Einstieg zurückgeben. Ich glaube, dein Redeanteil jetzt seit dem Start der Sendung ist deutlich höher als meiner. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier unten bei unserer Audiospur keine Zeitmarken mitlaufen. Da könnte man immer so ein bisschen abchecken. Okay, wie lange redet der Kollege denn? Zum Setup, ja, ich habe hier tatsächlich super sexy mein Mikrofon auf einem Topflappen positioniert, weil der Jan sich vorhin schon beschwert hat, dass irgendwie so Nebengeräusche entstehen. Und ja, was ist alles passiert? Ostern, ja, wir haben keine Sendung gemacht. Ich hatte aber auch nicht so das Gefühl, dass du jetzt so mega böse darüber warst, dass es von meiner Seite aus nicht geklappt hat. Normalerweise ist der Jan extrem pushy, komm jetzt hier und hin und her und pünktlich und hast du nicht gesehen. Das war diesmal gar nicht. Also ich glaube, es war ihm nicht so ganz unrecht. Wir entschuldigen uns aber natürlich an dieser Stelle erstmal, dass wir das vorher nicht angekündigt haben. Das war echt so ein bisschen ungünstig tatsächlich. Und ja, was ist passiert? Wir haben uns gesehen, Jan mit seinem Social Media Instagram Einstieg gleich Next Level tatsächlich durchgestartet, denn normalerweise der geneigte Social Media Rookie macht ja alles selbst. Das ist beim Jan tatsächlich nicht so der Fall gewesen. Er hat seine Masterproduzentin dabei gehabt, weil er die Plattform nicht bedienen kann. Louis hat ihm da supported und quasi alles aufgezeichnet und die Stories geteilt und hat mir gerade so erzählt, Screenshots geschickt.
Herzlichen Dank. Ja. Man denkt echt, hier sitzt hier der 70-jährige Alte, der immer die Brille so an die Nasenspitze runterziehen muss, bevor er auf sein mobiles Endgerät schaut, weil die Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit ihm da den Gar ausmacht. Ja, aber also ich hab da einfach nicht so das Interesse dran, ehrlich gesagt, mich damit so auseinanderzusetzen. Aber ich habe ja dich, ich habe Louis und ihr macht das schon alle ganz toll. Und dann labere ich halt manchmal in die Kamera. Das kann ich ja am Ende des Tages eher am besten.
Absolut, absolut. Ja, in die Kamera labern. Das haben wir jetzt am Wochenende ja tatsächlich zusammengetan. Du hast gefragt, was ist passiert. Da kann ich ja tatsächlich für uns beide das Wort erheben. Denn ich hatte jetzt am Wochenende den ersten Rollout mit meinem, Saisonmotorrad, Jahresmotorrad, Rennstreckenmotorrad für die kommende Saison.
Alter, wie kann man denn so sein?
Wie denn?
Ja, ich habe ja seit 5, 6 Jahren ein Motorrad. Immer das Gleiche. Und der Michel hat natürlich nicht nur so ein Motorrad, er hat ein Saisonmotorrad, wie soll man es nennen, Jahresmotorrad, Rennmotorrad, eins von beiden. Du gehst in den Fuhrpark, sagst, ja, das ist mein Standardmotorrad, das Rennmotorrad, das ist Saisonmotorrad, Jahresmotorrad, was noch alles. Michel, was geht bei dir? Wie muss man sich das vorstellen?
Das wollte ich auch sagen, das muss ich hier an dieser Stelle doch gleich mal richtig stellen. Es ist natürlich nicht so, ich habe dieses Motorrad auch schon einige Jahre, 3 jetzt, warte mal, stimmt nicht, 2. 2 Jahre. Vor 2 Jahren habe ich es gekauft. Damals als Rennstreckenprojekt ursprünglich mal gedacht gewesen. Davor hatte ich übrigens auch gar kein Motorrad, sondern musste immer das nehmen, was ich in Anführungsstrichen kriegen konnte.
Das stimmt einfach nicht.
Wieso stimmt das nicht?
Du hattest die Suzuki als Rennstreckenmotorrad. Die habe ich doch da noch rumstehen sehen. Dann hast du sie vercheckt für teuer Geld hier irgendwo ins Umland. Hast dich noch geärgert, weil du so gedacht hast, ja, du fährst den oder holst den Typen irgendwie ab, der das kaufen will, oder bringst ihm das Motorrad sogar hin. Und dachtest, das wäre so 20 Minuten weg, und dann hattet ihr irgendwie so 1,5 Stunden Roadtrip. Guck mal, solche Stories, weißt du, ich bin dein Langzeitgedächtnis. Ohne mich wärst du gar nichts.
Ja, 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 pass auf. Aber das, die GSX-R, die ich damals hatte, die hat sich deshalb nicht so in mein Gedächtnis gebrannt, weil ich die ja nur ein einziges Mal gefahren bin. Die stand ja eigentlich die ganze Zeit rum und ich konnte sie nicht nutzen, weil es ein reines Rennstreckenmotorrad war.
Ja, du reitest dich immer weiter rein. Nachdem du hier eben dein Saisonmotorrad und so weiter schon alles genannt hattest, hattest du halt ein Motorrad, das man einmal auf der Rennstrecke bewegt hat. Und dann, ah, nee. Also ich bin ja stolz, dass du dann trotzdem noch verkauft hast und nicht gesagt hast, naja, lass es im Keller, hol mir das nächste. Hast du denn das zu dem gleichen Preis wieder abgeben können, oder warst du noch so ein Wuchertyp, der dann am besten noch sich das querfinanziert hat, oder wie war das?
Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich habe es zum einen in gute Hände abgegeben und natürlich auch zu einem fairen Kurs, absolut. Gab sogar noch Goodies von mir dazu. Ich habe die Ständer dazu gegeben und noch neue Reifen und so. Also es war für mich ein sprichwörtliches Truflägegeschäft, wie man bei uns so schön sagt. Und ja, warum habe ich das? Also ich glaube, ich habe es ja damals auch verkauft, weil ich es eigentlich nicht wirklich gefahren bin. War das so, oder? War das so? Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Jobwechsel, München und so, und dann stand das rum und ich konnte es nicht nutzen und war einfach nur eine traurige Geschichte. Und deswegen habe ich es dann auch tatsächlich verkauft. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich nicht so richtig daran erinnern kann. Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden, sondern wir hatten ja den Rollout jetzt am Wochenende mit meinem, warum sage ich Saisonmotorrad, weil es eben für die German Motor Master Saison ist und wir das jetzt über den Winter Videoprojektseitig aufgebaut haben. Das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb Jan so das so durch die Blume überhaupt angesprochen hat, denn wir haben eine Anfrage bekommen im Rahmen eines Themenvorschlags, und Jan, hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge, wer hat das vorgeschlagen gehabt?
Jetzt muss Mr. keinen Social Media hier den Screenshot rausholen. Von
ist ja WhatsApp.
Björn. Björn oder Björn? Also er schreibt sich Björn Metzing auf
genau.
Instagram. Du kennst ihn schon, Michael, du bist ja in der Szene drin. Wollte von dir nämlich eben hören. Wie sieht's aus? Resümee R1, wie lief's ab? Und da kannst du ja eben erzählen, weil du deine ersten Trackdays hattest.
Ja, genau. Und zwar habe ich das tatsächlich auch so ein bisschen auf dem Astertüchtig-Account begleitet, eine Story dazu gemacht, und ich denke, da wird Björn auch gesehen haben, dass das alles so suboptimal lief, denn wir hatten ein bisschen Elektronikprobleme. Wie das so ist bei den modernen Supersportlern, ist natürlich alles drum und dran, was man so auf der Straße braucht, von ABS über Traktionskontrolle und Engine Brake, und hast du nicht gesehen. Wobei, ich weiß gar nicht, nee, die Dings hat den Engine Brake schon, die 215? Ist egal, völlig Wurst. Auf jeden Fall haben wir das ABS rausgeschmissen, dafür einen ABS-Emulator verbaut, um dem Motorrad vorzugaukeln, dass das ABS drin ist, und so dafür zu sorgen, dass die Elektronik läuft. Diese hat aber irgendwie gesponnen, sodass ich halt mit meinem total auf Rennstrecke umgebauten, leistungsoptimierten 200 PS Bomber freudig da auf der Rennstrecke um die Kurven geballert bin und dann irgendwann nur feststellen musste, oh, das Hinterrad bzw. das Heck, das bricht aber viel aus, das ist aber locker, bis mir dann halt irgendwann aufgefallen ist, hey, da ist ja gar keine Traktionskontrolle, die ganze Sache so ein bisschen einbremst. Das hat natürlich so nachdem ich das festgestellt hatte, erstmal so ein bisschen kalten Schweiß ausbrechen lassen und dann der Sache auch so ein bisschen Abbruch getan, weil ich 2 Tage dort war, aber eigentlich nur 4,5 Turns fahren konnte, weil halt einfach viele Schrauben und Fehlersuche angesagt war. Und es war nicht nur etwas ärgerlich vom der technischen Aspekt her, sondern auch, ich habe mich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert, war auch ein bisschen peinlich. Und zwar haben wir, weil es eben so ein, wir haben gedacht, es ist ein Sensorproblem. Und die Sensoren...
Sag doch mal kurz, wer ist denn wir? Weil du redest hier schon wie so ein Valentino Rossi. We had a great race, we tried to push. Und der hat ja zumindest tatsächlich ein ganzes Team hinter sich stehen. Oder ist das jetzt einfach so der kaiserliche Plural, den du verwendest, wenn du von wir redest?
Nee. We try to work harder. I ask the team in the box. Da waren natürlich noch andere Leute. Ich war natürlich nicht alleine da. Und das ist ja tatsächlich so das Schöne in diesem rennstrecken Umfeld. Jeder hat irgendwie was zu sagen. Jeder ist irgendwie hilfsbereit und man unterstützt sich einfach gegenseitig. Und es waren ja die Yamaha Track Days, also Yamaha Deutschland in Kombination mit Hafenecker haben das veranstaltet und dementsprechend waren einfach nur Yamaha-Motorräder am Start. Ich glaube, bei mir in der Box war das Team Rubin, Daniel Rubin und sein Bruder, dessen Name ich jetzt gerade nicht weiß, sehr, sehr bekannte Rennfahrer in der deutschen Szene und die haben, glaube ich, auch einen Yamaha-Stützpunkt. Yamaha sind Yamaha-Händler. Und auf jeden Fall war halt einfach sehr, sehr viel Expertise da und alle haben dann halt quasi irgendwie so ein bisschen mit unterstützt und bei der Fehlersuche geholfen.
Ich auch, war übrigens auch da. Ich habe auch gut unterstützt.
Ja, genau. Du hast geguckt, gut zugeredet, Bilder gemacht auf jeden Fall. Nee, ja. Die hat ja Louis gemacht. Du hattest ja deine Produzentin dabei. Mhm. Ja, genau, auf jeden Fall, Jan hat mich auch moralisch auf jeden Fall sehr feste unterstützt. Ich war sehr.
Nee, also man kann schon offen sagen, ich habe auch gesagt, ja, also ist was kaputt.
Geht nicht.
Ja.
Läuft nicht richtig, da blinkt was.
Ja. Muss man auch erstmal festhalten.
Und es gab natürlich eine Fehlermeldung, diese tollen elektronischen Systeme sagen ja natürlich hier, zack, Error 42 und dann Google gefragt, Google sagt, Error 42 bei der Yamaha RN32 bedeutet Hinterradgeschwindigkeitssensor. Den haben wir dann rausgeknuspert, einen neuen reingeknuspert, hin und her und um das zu testen, lässt man einfach das Hinterrad drehen, um einfach zu checken, okay, gibt es einen Geschwindigkeitswert ab und zeigt das Display irgendwas an. Und das haben wir beim ersten Mal gemacht. Das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Und dann haben wir den Sensor gewechselt und ich bin wieder rausgefahren und habe gedacht, Friede vor der Eierkuchen, jetzt ist alles wunderbar. Wieder reingekommen in die Box nach dem Testturn und gleich während der Hälfte schon festgestellt, fuck, Lichtlein wieder an, gleicher Fehlermelder, geht nicht. Ne? Und wie das halt so ist, du hast halt deine Routine, du fährst halt rein, Moped aufbocken, Reifenwärmer drauf, damit die Dinger nicht kalt werden und nicht irgendwie ungünstig auskühlen. Ne? Und dann halt angefangen wieder rumzuwuseln, nach dem Sensor wieder geguckt und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt gucke ich halt mal, ob das Hinterrad, wenn es dreht, ob es dann Dings abgibt. Nee. Ja, und dann waren halt einfach der Reifenwärmer schon drauf und eingestöpselt und auf einmal tut es einen Lichtschlag des Todes. Und da habe ich halt einfach den Reifenwärmer, also das Kabel des Reifenwärmers N2 gerobbt durch das drehende Hinterrad. Also peinlich, muss ich sagen. Ich habe mich sehr, sehr geschämt. Alle Leute haben geguckt und habe denen auch einen riesen Schrecken eingejagt. Musste dann aber tatsächlich erfahren, dass es wohl gar kein so untypischer Fehler ist, sondern dass es regelmäßig passiert. Und auch Leute schon auf den Reifenwärmern tatsächlich aus der Box gefahren sind. Also quasi Moped abgebockt und losgefahren und dann gefragt, gar kein Grip am Hinterrad, was ist denn da los? Und dann halt irgendwie der Stecker wahrscheinlich beim Fahren dann alles kurz und klein geschlagen. Ach, ja, also mir war es furchtbar unangenehm. Hat sich dann aber so ein bisschen relativiert, weil ich wohl nicht der einzige Depp bin, dem sowas passiert ist. Und ja, ansonsten die Zeit, die ich damit gefahren bin, war ziemlich cool. Geht mächtig vorwärts. Ist wie Helikopterfliegen im Wohnzimmer. Also nach dem Umstieg von der Street Triple muss ich mir auf jeden Fall erst an die Leistung gewöhnen. Und ja, da bin ich eigentlich noch mehr Passagier als Pilot. Jo, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und ob wir das Technikproblem überhaupt noch lesen können. Weil das haben wir tatsächlich übers Wochenende nicht geschafft.
Okay, was passiert jetzt mit dem Moped? Geht wieder in die Werkstatt.
Na, jetzt haben wir erstmal so einen neuen Emulator bestellt. Und das wird jetzt quasi so das nächste Teil, was wir tauschen wollen und gucken, ob es dann funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, wie gesagt, der Geschwindigkeitssensor, habe ich den alten wieder eingebaut, ist ja als Fehlerquelle ausgeschlossen. Müssen wir mal gucken, ob das dann das Problem behebt.
Gib mal für alle, die das jetzt vielleicht nicht so mitverfolgt haben, eine ganz kurze, also auch wirklich nicht nur für Michel-Verhältnisse kurze, sondern für Allgemeinheit kurze Zusammenfassung, was du an deinem Motorrad denn geschraubt hast.
Du meinst jetzt vor Ort oder geändert für die Saison?
Geändert für die Saison. Was ist nicht mehr original?
Also, wir haben Rennverkleidung natürlich, alles Straßengraffel ringsherum ab, andere Fußnasenlage, wir haben Stahlflexleitungen verbaut, wir haben andere Lenkerenden, nicht Lenkerenden, sondern Lenkerstummel, um die Ergonomie so ein bisschen anzupassen. Wir haben ins Steuergerät so ein bisschen eingegriffen, wir haben den Cut rausgeschmissen, ein Zwischenrohr verbaut und ein Tractor-Endschalldämpfer. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu Spielereien, also Schnelltankverschluss für den normalen Rennstreckenbetrieb, also so, dass man einfach ohne Schlüssel das Ding aufmachen kann. Es gibt einen Pit-Limiter, was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Macht so einen professionellen Eindruck, wenn du halt so durch die Boxengasse fährst. Sieht zumindest oder hört sich zumindest professionell an, auch wenn der Typ, der drauf sitzt, eher so ein Lauch ist. Ja, das war's eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Ah ja, genau, hintere Bremssattel befestigt, damit der Räderwechsel einfacher vonstatten geht. Montagehilfe an den Achsen von Gillis, muss ich an der Stelle dazu erwähnen. Ich weiß nicht, ob es das von einer anderen Firma gibt. In dem Fall ist es von Gillis tatsächlich. Bezahlt natürlich. Also kein Sponsoring-Material. Ja, das war's eigentlich.
Ja, das war's. Also muss ich Björn Metzing einfach nochmal gedulden, bis du wirklich ein Resümee ziehen kannst von dem Motorrad, das du uns dann sicherlich auch nicht vorenthältst. Wenn dann da alles gemacht ist. Ich wollte an dem Punkt aber schon nochmal ansprechen, weil sowohl für dich als auch für mich war am Ende des Tages schon verwunderlich, dass das überhaupt stattfinden konnte. Denn wir bewegen uns gerade wirklich in einem Rekordumfeld, was die Corona-Zahlen leider Gottes angeht. Und deswegen schon auch überraschend, dass das überhaupt stattfinden konnte. Ne? Und da muss man aber auch mal sagen, bevor da jetzt die Kritik aufkommt oder so das Fingerpointing-Spiel losgeht, die Veranstalter waren sich, wir haben ja mit ein paar gesprochen, schon ganz klar, was da passiert, wie es passiert. Haben aber auch, also erstmal muss man sagen, alle, die dort waren, haben sich durch die Bank weg wirklich gut an alle Hygienekonzepte gehalten. Man hat keinen gesehen, der da ohne Maske im Fahrerlager rumlief. Aber klar war irgendwie auch, dass es natürlich, während irgendwie Theater, Kinos und so weiter geschlossen sind, so ein bisschen dubios ist, dass du diese Form des Individualsports machen kannst. Ich denke, das ist was man auch sicherlich diskutieren kann, was man jetzt aber denen nicht unbedingt vorwerfen kann, weil die haben halt gesagt, hey, seit über einem Jahr geplant. Sie haben eigentlich nur darauf gewartet, dass das Land sagt, so ist verboten und wussten es aber irgendwie auch nicht alles und konnten dann auch im Dezember nicht absehen, wie es denn dann ausschaut und irgendwie eine Woche vorher das Ganze dann absagen, ist dann irgendwie auch nicht cool. Aber es schwang natürlich schon so mit, obgleich sich alle da wirklich vernünftig dran gehalten haben, oder?
Ja, absolut. Also das muss man an der Stelle auf jeden Fall dazu sagen. Es spielt sich ja tatsächlich mehr oder minder alles im Freien ab. Ne? Natürlich gibt es Boxen, aber da sind ja die Tore mehr oder minder im Tagesverlauf konsequent offen. Da weht immer ein Wind durch und so wie Jan gerade gesagt hat, ne, es bestand auf dem gesamten Gelände auch im Freien Maskenpflicht. Grundsätzlich ist die ganze Geschichte ja sehr, sehr weitläufig. Ich glaube, wenn du irgendwo auf dem Kinderspielplatz unterwegs bist ohne Maske, ist das Risiko größer, sich zu infizieren als oder deutlich höher und deutlich größer, als das jetzt in diesem Umfeld der Fall war. Und grundsätzlich gab es eben keine Möglichkeit einer Massenversammlung, die durch die Veranstaltung verursacht worden wäre. Also es gibt ja so klassischerweise bei diesen Veranstaltungen, also bei diesen Rennstreckenveranstaltungen, Fahrerbesprechung oder sowas, lief alles über den Boxenfunk. Ein Streckenbriefing gab es am Samstagabend auch, das ist normalerweise auch klassisch, das wurde per Livestream über YouTube gemacht, also da war Social Distancing wirklich groß geschrieben und das hat sich eben über dieses riesige Fahrerlager und die riesige Fläche eigentlich auch sehr, sehr gut verteilt, das muss man einfach sagen und ich habe mich in Richtung Infektion, was das Coronavirus angeht, da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Was man natürlich an der Stelle vielleicht so anbringen kann, ist natürlich das Risikopotenzial für Unfälle und Verletzungen bei solchen Veranstaltungen an sich, ne, wo du halt vielleicht sagen kannst, na, muss das überhaupt sein jetzt an der Stelle, weil vielleicht doch der ein oder andere ins Krankenhaus kommen muss und dann vielleicht irgendwie so ein Intensivbett belegt. So von eben dem Hygienekonzept gab es da auf jeden Fall nicht zu motzen.
Wobei man, also ich muss schon persönlich sagen, so richtig verstanden habe ich nicht, dass diese Veranstaltung jetzt so stattfinden kann. Möchte es aber jetzt weder dir noch den Leuten da zu Lasten schieben. Muss einfach sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Priorität ist, kann aber am Ende des Tages jeder sehen, wie er halt will. Ich glaube, es war auf jeden Fall keine so eine Hurra-Veranstaltung, wo es nur die eine Meinung gab und entweder bist du dafür oder du bist halt irgendwie raus so. Sondern die waren da schon auch alle irgendwie recht selbstkritisch. Wenn du halt einfach siehst, was anderwo passiert, anderweitig passiert, dann kann man da schon Fragezeichen hinten dran stellen, meines Erachtens. Aber gut, wir haben uns irgendwie auch dran gehalten, selbst Michel und ich, die sich ja eigentlich regelmäßig auch dann ab und zu mal getroffen haben, hier in München oder wie, haben uns dort eigentlich nur mit Maske gegenüber gestanden und aufgehalten. Von daher denke ich, passt das. Ich wollte nämlich unbedingt da hinkommen, weil eigentlich, und das ist nämlich die Überleitung, die ich suchte, hatten wir ja auch vor, ein kleines Jubiläum zu feiern und dafür mal eine Sonderausgabe zu machen, das dort festzuhalten im Umfeld von Motorrädern. Denn seit letzter Woche sind wir über ein Jahr alt. Das, glaube ich, kann man schon mal so sagen. Freuen wir uns natürlich auch. Ich freue mich hier mit meinem Bierchen und stoße da mal bestimmt mir alleine an, weil der Michel ist wieder hier am Rumgeschafteln und sagt, er braucht einen ganz klaren Kopf, damit er danach noch weitermachen kann. Aber eben auch deiner Yamaha-Story und der allgemeinen Betriebsamkeit deiner Person geschuldet, haben wir es dann nicht geschafft, hier ein Special-Video mit Podcasts und so aufzunehmen. Und so habe ich eine Step-Visite gemacht. Und das war auch der Hintergrund, warum ich mich dann da auch nochmal hinbegeben habe. Jetzt wollte ich noch irgendwie weiter überleiten, habe aber klassisch mal den Faden verloren. Ein Jahr sind wir jetzt hier am Sammeln und das Problem bleibt das gleiche.
Genau, also wir haben jetzt tatsächlich Folge 42, also die Erwartungen an diese Episode sind sehr hoch, denn mit der Zahl verbindet man ja quasi die Antwort auf alle Fragen. Stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die so vollumfänglich noch in der heutigen Folge abreißen können. Noch ein kurzer Vermerk zu diesem Thema Spezial, was du jetzt gerade angedeutet hast. So eine Veranstaltung bietet sich natürlich dort an, weil Yamaha, die diese Veranstaltung gemacht haben, natürlich auch sehr, sehr viele hochkarätige, ich sag mal Gäste, Markenbotschafter etc. vor Ort haben. Also wir hatten unter anderem überlegt, mit dem Yamaha-Deutschland-Chef zu reden. Wir hatten überlegt, ob man vielleicht den einen oder anderen Profi mit ins Boot holt für ein Gespräch. Sandro Cortez war zum Beispiel vor Ort, der ja zweifacher Weltmeister ist, also Moto3 und die Supersport-WM gewonnen hat. Dann gibt's logischerweise in diesem Zusammenhang grundsätzlich einfach ganz, ganz viele interessante Aufhänger und Themen, die man bearbeiten kann. Aber, und hier schließt sich auch so wieder so ein bisschen der Kreis zu dieser Corona-Thematik, das lässt sich halt auch nicht wirklich entspannt und in dem Rahmen oder ließ sich nicht so entspannt und in dem Rahmen umsetzen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt und gewünscht hätten. Wir hatten eigentlich gedacht, hey, sehr, sehr cool, ein Jahr und jetzt funktioniert das so einigermaßen mit dem Internet. Wir machen das eben, wie es Jan schon angedeutet hat, in Videoform. Aber wenn dann eben die Leute alle mit Maske da sitzen und dann 2,50 Meter Abstand dazwischen sind, dann ist das halt doch nicht diese, wie soll ich sagen, entspannte Stammtischatmosphäre, wie wir sie eigentlich für unseren Podcast hier hochhalten wollen. Und wie das zum Beispiel auch sehr, sehr gut geklappt hat mit Hans von Kalimoto, der ja in der letzten Folge bei uns als Gast dabei war. Das ist, und wie soll ich sagen, unter diesen etwas fremdelnden und abstandsbedingten Umständen wäre das vor Ort nicht möglich gewesen. Aber wir holen das bestimmt auf jeden Fall nach. Da lassen wir uns irgendwie noch ein Special einfallen. Und Jan, zum Wohl, ich trinke auf dich ein Schlückchen Kaffee. hoffe natürlich, dass wir auch die nächsten 42 Folgen und 12 Monate genauso lustig weiter hier unseren Podcast machen, wie wir das jetzt in den letzten 12 Monaten gemacht haben. Viel positives Feedback haben wir natürlich von euch bekommen und freuen uns natürlich auch besonders über den regen Zuwachs, den wir jetzt in den letzten Monaten, vor allem im letzten Quartal verzeichnen konnten. Also an der Stelle großes Dank vor allen Dingen auch an euch. wir machen das natürlich zum Spaß und es ist unsere Freizeit, aber das ist natürlich große Motivation, wenn wir so viel Feedback, positive Rückmeldungen, ja, und auch Zuspruch bekommen, wie das eben in dem Rahmen halt jetzt vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten der Fall war. Also richtig, richtig cool, und ich freue mich tatsächlich jetzt schon enorm auf die kommenden Gäste. Da sind wir natürlich weiter im Gespräch und auf die kommenden Folgen.
Ja, und das bringt uns auch zu einem guten Punkt. Du hast es angesprochen, wir haben echt viel Feedback bekommen, auch zu der Frage hier, welche Themenvorschläge ihr habt. Und ein Punkt, das müssen wir mal ansprechen, begegnet uns immer wieder, so Thema Youngtimer. Schaubnick heißt er zum Beispiel auf Instagram, hat das geschrieben, und jemand anders, Thema Oldtimer und auch Umbauten und so weiter. Finde ich super geil, super spannend. Nur wir haben schon mal gesagt, ich glaube, wir haben so ein ganz gutes Netzwerk und haben ja auch wirklich viel spannende Gäste schon gehabt. Also mit Hans muss ich nochmal sagen, letzte Woche fand ich mega geil, fand ich wirklich cool, was der so erzählt hat, was der für Wissen gegeben hat. Aber bei diesem Thema Umbauten, Youngtimer, Oldtimer, wenn sich da jemand berufen fühlt und sagt, hey, ich habe selbst irgendwie ein Saisonmotorrad oder ein Jahresmotorrad oder ein Oldtimer in meiner Garage stehe und kenne mich deshalb extrem gut aus, dann melde dich gerne mal bei uns. Bist herzlich gerne eingeladen, dich mit einem Bierchen an den virtuellen Stammtisch zu setzen, und dann schnacken wir da mal ordentlich rüber. Und geil fand ich auch diesen Vorschlag, den muss ich jetzt dann auch nochmal explizit rauspicken, von Duke von Plum, so heißt er auf Instagram, ihr merkt, ich bin voll im Game, der dann da einfach kackdreist geantwortet hat, so auf die Frage, was wollt ihr denn haben? Er meinte, wie putze ich mein Motorrad richtig, erklärt von Jan. Alter.
Also, da identifiziere ich eindeutig einen Langzeit-Fan von Gasgeflüster, der halt diesen Running-Gag mit Putzen und reinlichem Motorrad zur Genüge gehört hat. Und an der Stelle habe ich tatsächlich aber schon eine gute Nachricht. Wir werden ein Live-Special machen mit Übertragung. Twitch-Stream, wie Jan im Tanga sein Motorrad putzt. Allerdings wird es das Spezial zum zweijährigen Staffeljubiläum. Also da müsst ihr euch noch 12 Monate gedulden. Und jetzt die wirklich gute Nachricht. Wir sind
tatsächlich. Warte mal kurz, du hast vergessen Tanga und meine Pornoletten.
Ja, weiß ich gar nicht. Also das wäre natürlich optisch, wäre es gut. Ich würde sagen, du ziehst sie an, um zum Motorrad zu laufen, und danach ziehst du sie aber aus, damit sie auch in Zukunft weiterhin so Porno aussehen.
Ja, wieso? Aber Motorrad kommt da immer ein bisschen Wasser drauf, was soll denn passieren?
Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Wenn du das erste Mal so richtig putzt, vielleicht kleckerst du ja irgendwie komisch, man weiß es nicht.
Weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen, ist ja noch nicht passiert.
Auf jeden Fall, die gute Nachricht in dem Zusammenhang ist, wir werden in Kürze hier jemanden zu Gast haben, der sich tatsächlich sehr, 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 sehr gut mit dem Thema Motorradpflege auskennt.
Ach was.
Wenn ihr da in diesem Bereich Fragen, Mythen und oft Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, was auch immer besprechen wollt, lasst uns gerne wissen. Dann haben wir auch ein bisschen Futter über die Unwissenheit von Jan hinaus und nehmt das gerne auf jeden Fall in diese Folge mit auf. Mehr wird erstmal noch nicht verraten, ist aber fast spruchreif und wird nicht mehr lange dauern. Da haben wir da eben genau zu diesem Thema jemanden mit in der Sendung, der Jan, dir und mir und euch da draußen auf jeden Fall richtig mal hier die Platte putzen kann, ne?
Geil, der Michael redet schon wieder von wir und ich habe überhaupt keine Ahnung, um was es geht. Habe mich überhaupt nicht abgeholt. Wir kriegen einen Gast, okay, alles klar. Also wir haben das geplant, wir finden es spruchreif. Ich weiß von nichts. Also Michael ist wieder in seinem kaiserlichen Modus da unterwegs. Seine Hoheit hat da irgendwas in der Hinterhand. Ich nehme das einfach mal hin. Aber ich glaube, ich werde trotzdem mal, ich habe es tatsächlich vor, mein Motorrad zu putzen, denn ich habe von meinem guten Kumpel, der ab und zu auch mal reinhört, obwohl der wirklich mit der Thematik gar nichts zu tun hat, Lauri. Lauri, wenn du das hier hörst, sei ganz herzlich gegrüßt. Der hat wirklich mit Motorradfahren nichts am Hut. Ich habe 2 Jahre mit dem zusammen gewohnt. Der konnte sich dafür nie erwärmen, aber der hat mir einen Lewis-Gutschein geschenkt in der Höhe, dass ich mir da auf jeden Fall ordentlich Putzsachen mal kaufen kann. Lauri ist übrigens hier Gründer und Geschäftsführer von Drive Dressy. Schaut mal vorbei, Sitzbezüge, kleine Werbung, die mache ich jetzt als Freundschaftsdienst. Könnt ihr euer Auto oder euren Camper richtig mit aufpimpen. Werbung Ende.
Werbung.
Auf jeden Fall werde ich das zum Anlass nehmen und mit diesem Gutschein mal ein bisschen was shoppen.
Aber hattest du nicht versucht, diesen Gutschein schon einzulösen? Ach nee, das war der von mir.
Das war deiner. 25 Euro.
Ah ja, das war ja so eine Arschlochnummer. Antiwerbung, DEVK, ne, die hier quasi an ihre Mitglieder 25 großkostig 25 Euro Gutscheine verschicken. Ich denke, ich tue dem Jan was Gutes. Ich gehe eh nicht zum Luis. Schenke ihm einen Gutschein und zack, Mindestkaufwert für 100 Euro. Was für eine Enttäuschung.
Nee, guck, und der Lauri ist ein guter Freund, ist ein richtiger Freund. Der hat mir einfach einen 25-Euro-Gutschein geschenkt, ohne irgendwelche Konditionen. Da wird ordentlich reingeshoppt, ja, und dann geht das Ganze ab. Und vielleicht nehme ich mal das Mikrofon mit, weil ich kenne mich selbst noch von meiner letzten Putzaktion. Es ist am Anfang immer totale Motivation und Begeisterung dabei.
Moment. Du willst nur das Mikro mitnehmen? Sollte es dann so ein ASMR-Video werden? Wie du kennst du ASMR?
Nein, Mann.
Kennst du nicht?
Alter, was ist ASMR? Junge, jetzt tust du wieder so, das weiß doch jeder. ASMR. Kennst du nicht?
Nein,
das wir ist, kennen das, es nicht.
Nein, das ist so ein Ultra-Hype. Also, Leute, wenn ihr da draußen ASMR kennt, lasst mich mal wissen. Ist so ein. Ich kenne die Abkürzung ultrakomplex, ich krieg's jetzt nicht zusammen. Auf jeden Fall geht's drum, dass Leute flüstern und lustige Geräusche machen und über das Mikro streicheln und, keine Ahnung, Brot schneiden und Wäsche waschen und was weiß ich, alles in so einem ganz leisen Ton. Und
Autonomous Sensory Meridian Response.
Ja, genau.
Bezeichnet die Erfahrung eines kribbelnden, angenehmen, empfundenen Gefühls auf der Haut. Hä?
Genau, das ist dieser Effekt, den dieser leise Sound ausmacht. Da gibt's anscheinend zwei Lager. Ich gehöre zum Anti-Lager. Ich krieg einfach die Krise und plack und könnte alles kurz und klein schlagen, wenn ich die Leute flüstern höre. Ne? Die anderen kriegen da so pseudo-orgastische Gefühle mit.
Aber Michael, wieso denn? Michael.
Halt die Schnauze. also das ist quasi ASMR und ich hatte jetzt gedacht, weil du nur das Mikro mit zum Motorradputzen nimmst, wirst du dann mit einem vollgesaugten Schwamm, nackt natürlich, man sieht es aber nicht, über die Oberflächen gleiten und dann die blubbernden Bläschengeräusche und sowas aufzeichnen, oder warum wolltest du nur das Mikro mitnehmen?
Du, keine Ahnung, Ich glaube, ich kann Louis nicht überreden, 1,5 Stunden mit mir, weil ich glaube, so lange brauche ich dann mindestens, inklusive aller cholerischen Anfälle, irgendeine Kamera in die Luft zu halten. Deswegen dachte ich, vielleicht stelle ich das dann einfach mal hin und lasse die Soundkulisse dann irgendwie in so einem Timelapse ablaufen. Aber für mich beginnt das immer mit totaler Euphorie und Motivation, sagen so, boah, jetzt wird der Hobel mal richtig blank gewienert jetzt hier. Oh, das ist.
Du weißt schon, wie sich das anhört. Oh mein Gott.
Kam mir in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe. Also mal richtig hier jeder Scheiß da weg, Fliegenschiss weg und so weiter. Und dann fange ich auch immer schön an, so erstmal alles abspülen und dann ja ein bisschen Shampoo-Gedöns da irgendwie drauf. Und dann so allmählich so drüber schrubbeln und dann, oh Gott, ich rede mich in Teufelsküche.
Ich wollte sagen, oh mein Gott.
Und dann fängst du an so mit dem ersten Teil und dann, aber spätestens beim Scheinwerfer raste ich jedes Mal aus. Zum einen, weil ja meine S1000R so diese Karl-Dall-Optik hat und da alles so verwinkelt ist. Also es ist halt nicht einfach so gerade raus und du gehst einfach über eine große Fläche, sondern du musst dann ja immer in so ganz viele kleine Scheißecken da rein. Und dann fängst du an, auf dem Scheinwerfer siehst du es halt immer, weil er natürlich transparent ist, wisch da drüber, denkst, alles ist klar, dann trocknet es und auf einmal hast du noch so Fettspuren von irgendeinem Scheißviech da drauf. Und dann sagen ja alle Reiniger von sich aus, ja, kurz einwirken lassen und schon sind alle Fliegenreste weg. Ja, Arschlecken, Mann. Also ich weiß, ich mache ja selbst Marketing, dass man da gerne mal übertreibt, aber das ist wirklich die Übertreibung des Jahrzehnts. Also da glaube ich eher, dass wenn ich Red Bull trinke, ich mit Flügeln davonfliegen kann, als dass diese Scheiße nochmal funktioniert. Und das heißt, ich bin dann schon, ich weiß ja nicht, wo du anfängst, aber ich fange halt immer an der Front oben an. Und das heißt, ich bin dann schon auf dem Level der Scheinwerfer am Ende und habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Und dann kommen so traurige Sachen wie der Kühler, wo dann da irgendwie diese ganzen kleinen Lamellen immer so ein bisschen verbogen sind, weil da mal irgendwie Schotter gegen gekommen ist oder was weiß ich. Ist der Dreck drin, am Krümmer ist eh alles immer eingebrannt. Und spätestens, wenn du dann zur Heckpartie gehst und dann ist da Kettenfett an Stellen, wo du denkst so, okay, ich meine, ich war in Physik nicht gut, aber wie ist es physikalisch, ist das Kettenfett um die Kurve geflogen oder was? Und da ist bei mir dann eigentlich immer schon Ende. Zwischendrin gibt es wieder einen Ausraster und ganz am Ende folgt dann eigentlich so die Resignation. Da bin ich dann wahrscheinlich in diesem ASMR-Modus, wo ich nur noch sage, ja, lass es einfach sein. Ja, lass es sein. Es ist scheiße.
Also ich sehe schon, jetzt weiß ich ja, warum du tatsächlich so selten putzt. Das ist für dich einfach jedes Mal eine traumatische Erfahrung.
Oh, ich hasse es. Ich hasse es, aber theoretisch bin ich sehr gut da drin. Deswegen hier, Duke, ja, dein offensichtlich sarkastisch, ironisch gemeinter Kommentar, dass ich das Motorradputzen erkläre, das werde ich noch in die Tat umsetzen, am besten bevor wir diesen Gast mal haben, dann können wir das so ein bisschen abgleichen, weil theoretisch bin ich der Gott.
Theoretisch. Theoretisch. Also, an dieser Stelle noch ein kleiner Teaser. Der Gast oder die Gästin, von der ich vorhin gesprochen habe, die kommt tatsächlich von einer der Firmen, die diese Putzmittel herstellen, die du gerade...
Ja, da bin ich ja mal richtig gespannt.
Ja, genau. Also da kannst du dir das auch mal erklären. Also zum einen, ne, richtige Anwendung, richtige Einwirkzeit, richtiges Mittel für die richtige Stelle. Ich glaube, da gibt es ja inzwischen ja auch für jeden Furz die passende Politur, sage ich jetzt mal. Bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, weil ich ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, eher so der Fit. Kennt ihr Fit? Kennst du Fit?
Alter, ist jetzt auch noch so ein ASMR? Flüster es mir bitte, was es ist.
Nein, Fit. Fit ist quasi das meistverkaufte Spülmittel und ist ein Ostexport, ein Ostprodukt sozusagen.
Ah ja, doch, ja gut, dass du das natürlich kennst, damit das hast du ja schon als kleines Kind getrunken wahrscheinlich.
Ja, ne? Wahrscheinlich, genau. Deswegen habe ich so ein geöltes Stümmchen hier, ne, schön geschmeidig. Und ich bin ja so dieser Fit-Typ. Fit ist für mich natürlich stellvertretend für jedes andere Putzmittel wie Tempo, stellvertretend für, wie nennen die Dinger? Papier.
Nutella. Ne? Achso, ja. Ah ja, Tempo für Nutella. Alter, Tempo für Papiertaschentücher, Nutella für Nuss-Nougat-Creme.
Ist das bei Nutella auch so?
Ja.
Ich war mir nicht so bewusst.
Okay, nimm mir mal ein Pendant zu Nutella.
Ey, ich esse das Zeug nicht, aber ich würde, keine Ahnung, die Nuss-Nougat-Creme vom Aldi, keine Ahnung. Aber mir, also ich, Nutella ist für mich Nutella. Also wenn ich irgendwas esse, dann Nutella, deswegen immer das, also... Weißt du, was ich meine?
Okay, weg von dem Thema, zurück zu Fit, zum Motorradputzen. Wobei, lass uns das Thema auch mal lassen. Also, bevor ich jetzt hier
dann doch nochmal meinen... Wir werden hier noch explizit und ausführlich drüber reden, wenn dann eben hier, ne, hoher Besuch bei uns im Podcast wieder ist.
Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Anderes Thema.
Also ich sehe schon, anderes Thema, schon wieder Themawechsel. Wir werden vermutlich doch der Nummer der Folge gerecht und werden alles aufarbeiten, was in der Weltpolitik und Geschichte und rund um das Motorrad liegen geblieben ist und ungeklärte Fragen bisher.
Ja, Frage an uns so ein bisschen ist die nach, was war mal so richtig knapp, beziehungsweise der Andi hat uns geschrieben und hat als Themenvorschlag eben gebracht, hey, mach doch mal eine Folge rund ums Thema, das war richtig knapp. Ich muss ehrlich sagen, so viel hatte ich gar nicht, deswegen schließen wir das jetzt einfach mal in diese schöne Jubiläumsfolge mit rein, aber Andi, danke für den Themenvorschlag. Er selbst hat auch eine kleine Anekdote erzählt, wo er mit seiner ZX-10R, Michel, da dürfte dein Herz wieder höher schlagen.
Aber natürlich.
Eine schöne Feierabendrunde auf der Landstraße im, ja doch, sportlichen Tempo gemacht hat. Und er wohnt wohl schön irgendwo auf dem Land und zieht schön um so eine langgezogene Linkskurve über so eine Kuppe. Traumhaft. Ich glaube, jeder hat jetzt so eine Lieblingskurve vor Augen, wie die denn wohl aussieht. Und während er also so richtig schön in Schräglage sich in der Kurve befindet, auf einmal Stroh auf der Straße. Und
warum liegt denn da Stroh?
Ja, oh Mann, ey. Viel Stroh, nicht nur, also kein Ballen, der da ganz rumliegt, sondern über die ganze Straße verteilt. Und er denkt sich einfach nur, fuck, was soll das? Und er konnte dann auch nicht mehr ausweichen. Ich denke, das kennt noch jeder einigermaßen. Mit dem Vorderrad hat er es wohl noch geschafft. Hinterrad geht voll weg, schlingert wild durch die Gecke, durch die Kurve. Hat's dann aber nochmal hinbekommen und offensichtlich hat irgendwie der Bauer bei der Stroh-Heuernte, wie man das auch mal nennt, mal schön ein bisschen was für die Allgemeinheit dagelassen und ihm ging wahrscheinlich so richtig die Sause, 3 Kreuzer da gemacht, schreibt er, und ist dann ganz entspannt nach Hause gefahren. Michel, dir schon mal was Ähnliches passiert?
Bestimmt. Wahrscheinlich so oft, dass ich mich an die einzelnen Details gar nicht mehr erinnern kann. Und ich bin an dieser Geschichte, in diesem Zusammenhang auch ein ganz großer Verdrängungskünstler, muss ich sagen. Mhm. Ich erinnere mich aber tatsächlich an meinen allerersten Schockmoment auf dem Zweirad.
Und ich auch, ja. Okay, bin ich gespannt.
Das war tatsächlich auch auf der ersten Fahrt. Ich kann mich dran erinnern, oder beziehungsweise auf der ersten Pendelfahrt, will ich sagen. Ich habe ja das schon öfters erwähnt, ich habe ja angefangen mit einem S51, ne? Und das war mein erstes Gefährt nach der Fahrschule. Und das Fahrschulmoped war damals eine Yamaha SR125. Also jetzt auch kein Rennmotorrad oder sowas, also eher so Feldwald- und Wiesengerät, ne? Aber es war halt einfach ein modernes Motorrad und die Bremsen waren relativ gut. Und ich weiß, ich bin morgens zur Schule gefahren und bin dann auf dem Auto aufgelaufen an der Kreuzung und kreis halt in die Bremsen und dieses Moped hat halt einfach nicht ansatzweise so gebremst, wie ich das erwartet haben, ne? Glücklicherweise war das so halb in der Kurve, also die Ampel war so ein bisschen nach dem Knick und das Auto stand halt mehr oder minder so leicht schräg und ich bin tatsächlich voll bremsend, ohne dass die Räder blockierten, weil ausgelutschte Rommelbremsen bei diesem Ding, an diesem Auto vorbei gebremst und gerollt. Und wenn es eben nicht dieser Knick an der Straße gewesen wäre, wenn es keine leichte Kurve gewesen wäre, wäre ich dem Ding voll hinten drauf gesegelt. Und so bin ich halt einfach nur ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Und das ist tatsächlich so der erste Schockmoment und dieser, oh mein Gott, das war aber ganz schön knapp, Moment, an den ich mich erinnern kann. Und der hat sich tatsächlich auch so ein bisschen bei mir eingebrannt. Das habe ich logischerweise nie wieder vergessen. Vielleicht auch, weil es tatsächlich so glücklich gewesen ist. Und ja, das ist tatsächlich so die Geschichte, an die ich immer denken muss, wenn mich jemand fragt, boah, das war jetzt aber knapp. Also es gibt immer wieder mal so Momente, auch auf der Rennstrecke ist mir das schon irgendwie passiert, ne? Da kommt ja so dazu, dass du, wenn du jetzt irgendwie hinter einem herfährst, ne, du siehst ja nicht, wenn der jetzt bremst oder wie der bremst oder was der da macht. Und manchmal geht halt jemand überraschend auch auf der Gerade vom Gas, ne? Und du hängst halt voll hinten dran. Oder ähnliche Geschichte in Moss passiert, gerade gefahren und vor mir ist bei dem Typ, hat sich das Kontaktkabel von der Batterie los vibriert und auf einmal hatte der keinen Saft mehr und der war auf Vollgas, Gang war drin und es hat aber nicht mehr gezündet und der hat halt einfach mehr oder minder eine Vollmotorbremsung sozusagen hingelegt. Und ich bin nur ganz knapp an dem vorbeigekommen, habe das halt in letzter Sekunde gesehen, auch noch einer vor mir gewesen, der hat die Hand hochgerissen und ich bin wirklich Zentimeter an dem vorbeigeschossen, sonst wäre ich dem voll hinten draufgeknallt und wären halt beide definitiv auf der Fresse gelegen. Das sind so zwei Momente, an die ich mich erinnern kann, beides mal irgendwie so mit überraschenden Bremsen und krass irgendwie ausweichen, eher mit mehr Glück als Verstand. Das sind so zwei Momente, an die ich mich tatsächlich da erinnern kann. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe auch tatsächlich noch eins vor der ersten eigenen Fahrt noch in der Fahrschule vor Augen, einen Moment. Aber heute ist ja, du hast ja gesagt, Folge 42, die Antwort auf alle Fragen. Da fiel mir eine Sache ein, die ich mich eigentlich immer schon beschäftigt habe. Was ist eigentlich, da kam ich gerade drauf wegen Batterie sozusagen lose, keine Zündung mehr. Was ist eigentlich, wenn du von voller Fahrt den Notausschalter drückst? Was passiert denn dann? Blockiert dir das Hinterrad? Oder Motorbremse Vollgas?
Ja, Motorbremse, Vollgas. Also das Hinterrad kommt drauf an, wie schnell du fährst. Ne? Wenn du das machst, wenn du relativ langsam bist, wird das Hinterrad höchstwahrscheinlich blockieren. Das ist so, als wenn du versuchst, das Motorrad anzuschieben, ne? Und lässt den Gang reinspringen, dann blockiert ja das Hinterrad auch ganz ganz oft. Je schneller du bist, umso höher die Rollreibung in dem Moment ist, die auf das Hinterrad wirkt, dann ist das halt einfach so, als wenn du vom Gas gehst, ne? Als wenn halt einfach nichts mehr kommt. Weil was ja im Endeffekt auch der Effekt ist, ne? Zündung aus, kein Gas mehr, keine Verbrennung und der Motor durch die Rollenergie, ne, dreht sich ja weiter und die physikalisch ist es wahrscheinlich einfach das schiebende Moment des Fahrzeugs, das eben dazu führt, dass du dann in dem Moment zwar diese Motorbremse hast, aber die Räder noch nicht blockieren.
Okay, gut zu wissen. Das heißt, Leute, kommt mal lieber nicht in der Kurve auf den Notausschalter, macht da keine Challenge, wie es hier jetzt in so neudeutsch und internetsprachmäßig heißt, draus, weil das wird wahrscheinlich eher bitter enden. Erlebnis.
Noch ein Punkt zu dieser Notausgeschichte, ne? Du hast in der Regel dann etwas unverbranntes Gas, ne, aus dem Motor im Abgastrakt. Und wenn du das ganz schnell an- und ausmachst.
Geil, kann man Flammen machen danach.
Ja, genau. Kannst du dieses Auspuffknallen kannst du damit quasi provozieren.
Wie, was muss ich machen? Geil.
Da ist er. Zack, der Prolljan. Da ist er geweckt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie gut das tatsächlich bei Einspritzern funktioniert. Bei Vergasermotorrädern war das früher problemlos. Du bist halt gefahren, Zündung aus, Zündung an, oder beziehungsweise Notaus aus, Notaus wieder an. Und dann fährt das, geht das Motorrad ja logischerweise sofort wieder an, weil es ist wieder Zündung da, Zündfunke da. Und dann läuft der Motor wieder und es verbrennt auch das Restgas, was quasi im Auspuff ist. Und dann knallt das halt. Und wenn du das halt bevorzugt irgendwo in einem Tunnel machst, dann hast du da einen doch recht durchschlagenden Effekt.
Geil. Ich
probier das jetzt aus. Ich muss diese Podcast-Folge sofort beenden und auf dem mittleren Ring in München durch die Gegend knallen, bevor jetzt die Sperrstunde eintritt und den Corona-Alarm losbollert.
Schön in allen Tunnels München. Nee, ich habe ja kein Vergasermotorrad, aber wenn das auch mit dem Einspritzer funktioniert, umso besser. Versucht das mal bitte draußen aus, liebe Hörer, natürlich in sicheren Umgebungen, am besten auf abgesperrten Strecken und so. Ihr wisst ja, wie es läuft.
Warum forderst du jetzt unsere Hörer auf, das auszuprobieren?
Ja, weil hier hat es die ganze Zeit minus 5 Grad, sonst würde ich es natürlich selbst machen. Heute hat schon wieder geschneit. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Das ist ja eine interaktive Sendung hier, so ein bisschen mitmachen. Also... Schickt dann gerne das Video oder das Soundmaterial. Macht einfach, nimm nur das Mikrofon mit. Das reicht mir schon. Nur das Mikro. Wisst ihr ja selbst, wie es läuft. Ich hab's ja selbst gesagt. Nehmt's mal auf, schickt's mir zu. Die beste Aufnahme schafft's in die Sendung.
wird dann kein ASMR-Special, ganz klar.
Nee, für andere wird das vielleicht auch Gänsehaut erwirken.
Wenn da wir bin ich mir ganz sicher. Also ich bin mir sicher, das Gänsehautpotenzial dafür ist bei unserer Hörerschaft vielleicht etwas höher als das die ASMR-Affinität. Aber also gleich mal hier eine Frage raus, wenn irgendjemand von euch auf dieses ASMR-Gedöns steht, lasst es mich oder uns gerne mal wissen. Also E-Mail, info@gasgeflüster, Gasgeflüster Instagram, schickt uns News. Ich bin gespannt. Und ich weiß nicht,
ob Louis schickt mir dann den Screenshot von der Antwort.
Was? Und ich schicke dir dann den Screenshot von der Antwort. So machen wir das.
Aber jetzt mal zu meinem, das war knapp Moment, der mir da direkt vor Augen kam. War tatsächlich noch in der Fahrschule. Man muss dazu sagen, meine Fahrschulhistorie war ja echt die eines armen Menschen, wenn man so will. Also arm wirklich in monetärer Hinsicht. Ich musste den selbst zahlen, hatte überhaupt keine Kohle. Und habe dem Fahrlehrer dann während der Autoführerscheinsachen schon immer erzählt, wie viel ich doch schon irgendwo Motorrad gefahren wäre. Und ein Teil des Satzes stimmt, ich bin immer sehr viel mit hinten drauf gefahren, aber ich bin nie selbst vom Motorrad gefahren und hatte überhaupt keinen Plan davon. Aber ich wollte den halt dazu bewirken, dass wir schnellstmöglich direkt Pflichtstunden machen, weil jede Stunde, die man so irgendwo übt, war für mich einfach Geld, das ich nicht hatte. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Paul hieß er, war leicht schwerhörig, war ein guter Vorteil, weil ich saß dann in der ersten Vorstunde direkt auf dem Motorrad und nicht hinter ihm, um auf den Übungsplatz zu fahren oder so. Und er saß im Auto und hat dann auch aufgrund seiner Schwerhörigkeit einfach nicht gehört, dass ich dreimal schon mal direkt abgewürgt habe, weil ich wusste nur in der Theorie, ja, man muss halt irgendwie Kupplung kommen lassen mit der linken Hand und mit rechts ein bisschen Gas geben, dann läuft das irgendwie schon. Nach dem dritten Mal habe ich es dann auch gepackt und an sich war das schon ein bisschen fahrlässig, weil da kommt auch das Thema, was wir auch schon mal beim Thema Trainings und so weiter immer mal hatten, Blickführung, ne? Also sitzt dann ja natürlich wie der letzte Idiot da auf dem Motorrad. Und das musste ich auch echt lernen. Und dann war so der Klassiker, ne? Du fährst in eine Kurve als Fahrschüler, verschätzt dich ein bisschen mit der Geschwindigkeit. Und ich meine, du fährst ja jetzt nicht zu schnell, aber du bist halt einfach ein blutiger Anfänger. Und auf einmal wird die Kurve eng. Was machst du da? Guckst nach draußen, guckst ans Ende der Kurve, denkst, oh Gott, da ist die Kurve ja schon zu Ende. Mit dem Resultat, dass du da einfach weiter hinfährst. Und zum Glück war ich halt einfach arschlangsam und hab trotz allem noch gerafft, dass ich bremsen muss. Und dann habe ich einfach geradeaus gebremst. Und dadurch, dass ich aber so langsam war, kam ich dann vor diesem echt tiefen Graben, der dann am Ende der Kurve runterging, zum Stehen. Aber das war schon mal so ein Moment, wo ich dachte so, boah. Und damals habe ich es halt gar nicht gecheckt und dachte so, keine Ahnung, die Kurve war einfach echt eng. Ne? Ich war wahrscheinlich viel zu schnell. Heute weiß ich einfach, nee, Alter, die Kurve war nicht eng, ich war nicht zu schnell. Es war einfach alles Blickführung. War aber einfach echt knapp. Und da muss man sich einfach immer wieder besinnen. Was dann auch gegebenenfalls dazu führt. Bei dir war das halt damals Unkenntnis über die Bremsen. Bei mir war das halt noch völliges Unwissen darüber, dass man halt mal da hinschauen sollte, wo man fahren möchte. Und der andere Punkt, der mir beim Thema, das war knapp, sofort kam, war, du hast es schon so angesprochen, den Vordermann oder die Vorderfrau oder das Objekt vor dir unterschätzen oder verschätzen. Und ich erinnere mich auch an Stories von der Rennstrecke, wo auf einmal jemand vor dir früher bremst, als du es erwartest, wo du es aber auch nicht siehst. Und obwohl du sehr konzentriert bist, das dann halt echt knapp werden kann. Aber auf der Straße eben genauso. Da war ich in einer Gruppe unterwegs, vor mir Armin auch schon ein paar Mal gefallen. Und ich war gerade so ein bisschen in Gedanken und wir cruisten so entspannt so eine Bundesstraße lang. Und der, der ganz vorne gefahren ist, hat urplötzlich gemerkt, fuck, wir müssen hier links. Voll in die Eisen gegangen, links ab. Und ich halt immer noch so in Gedanken und gar nicht drauf geachtet. Und da hat es mir wirklich den Arsch gerettet, dass wir dieses Versetztfahren in dieser Gruppe gemacht haben. Denn ich wurde hellwach, als ich auf einmal im Augenwinkel ein Motorrad von vorne nach hinten vorbeiziehen sah und wusste, okay, das ist nicht richtig, wenn du in der Gruppe fährst. Und dann halt voll in die Eisen, aber ich war wirklich mal 2 Sekunden kurz nicht aufmerksam. Und wäre ich da direkt hinter ihm gewesen oder wäre das ein Auto gewesen, hätte ich mal schön die Heckscheibe von näheren betrachtet.
Ja, ich glaube, also das ist ja so tatsächlich so ein Klassiker, ne? Ich denke, diese Art von Schockmoment kennt einfach jeder. Und die gab es so in dieser Art und Weise definitiv auch schon vor der Smartphone-Zeit oder Mobiltelefon-Zeit. Ist jetzt natürlich nochmal viel, viel kritischer, noch viel verstärkter durch die Ablenkung der mobilen Endgeräte im Auto. Aber wer kennt das nicht, ja? Irgendwie mal in der Gegend rumgeträumt, dann doch mal 1,5 Sekunden länger irgendwie aus dem Fenster geschaut und 1,5 Sekunden sind einfach verdammt lang. Vor allen Dingen, je schneller du fährst, umso länger werden sie tatsächlich in Form von Fahrstrecke, die du halt zurücklegst, ne? Und da kann mit Sicherheit jeder irgendwie eine Anekdote davon erzählen, auch aus dem Straßenverkehr. Und ich bin mir ganz sicher, viele davon nicht nur so eine Schrecksekunden-Anekdote, sondern auch eine Unfall-Anekdote, die also irgendwie so ein klassischer Auto Auffahrunfall an der Ampel oder sowas. Ne? Das passiert ja in der Regel genau deswegen, ne? Weil du halt nicht voll bei der Sache bist und vielleicht irgendwie kurz abgelenkt, irgendwie am Radio rumgespielt, in der Nase gebohrt, der Beifahrerin in den Schritt geguckt oder was halt da so alles passiert.
Alter. Ja, und eine Story fiel mir dann noch ein, die ist wahrscheinlich doch eher ungewöhnlich, wenn ich jetzt erstmal anfange zu erzählen von einem Trecker, der irgendwie so einen riesen Anhänger hinter sich herzog, dann denkt jetzt wieder jeder irgendwie falsch abgebogen, wie auch immer. War gar nicht so, sondern die Story ging so, dass der auf der Landstraße stand und links abbiegen wollte auf irgendeinen landwirtschaftlichen Forstweg oder wie auch immer. Und stand einfach da auf der Bundesstraße. Kam halt ewig viel Verkehr. Ich denke so, nervt. Also dachte ich mir, ziehst schon mal rechts vorbei. War ein kleines Stück zwischen Gras und dem Trecker. Und roll dann so langsam vorbei. Und jeder kennt ja dieses Schild, Vorsicht, schwenkt beim Abbiegen aus.
Mhm.
Und so war es auch. Ich bin da ganz langsam im Schritttempo sozusagen vorbei, weil es war halt einfach echt knalleeng. Und zum Glück war ich gerade in dem Moment, wo ich das Gas wieder öffne, die Kupplung kommen lasse, um zu beschleunigen, als mich dann nämlich der Ausleger hinten schön an der Schulter einmal langstreicht. Und wenn ich da gestanden wäre, dann hätte er mich wahrscheinlich einfach nach vorne gedrückt und ja, also wäre vorbei gewesen. Ja, auch Lehrgeld, wenn man so will, ja, mit einem blauen Auge davongekommen, wo ich mir auch dachte, so okay, dumm, einfach dumm und war ein knappes Ding. Nächstes Mal besser aufpassen. Also heißt es nicht, dass man das jetzt nicht machen kann, finde ich, wenn da so ewig lang so ein Traktor irgendwie rumsteht, aber vielleicht halt nicht, wenn es ganz so eng ist und das ein bisschen unübersichtlich ist.
Ja, habe ich auch irgendwas noch in diese Richtung?
Also sonst Klassiker, dass man übersehen wird, oder? Passiert einem doch 1000 Mal in der Saison. Dass du irgendwo lang fährst, du fährst auf einer Bundesstraße mit so einer T-Kreuzung am Ende des Tages. Und siehst schon den Linksabbieger oder du siehst den, der von diesem T sozusagen auf die Bundesstraße will. Wie oft ist der dann schon einfach mal losgezogen, obwohl du klar ankamst? Und da kann ich einfach nur sagen, so blöd es ist. Und das ist so der Klassiker, oder? Also wer meint, auf der Bundesstraße mit 160, 180 lang ballern zu müssen, jo, mach's halt irgendwo, aber dann mach's halt auch wirklich nur da, wo es irgendwie geht und wo nichts passieren kann, wo... Also ich meine, so einen Wildunfall, den kannst du nicht vorhersehen, sagen wir mal so. Aber sobald halt wirklich so eine Kreuzung kommt, sobald irgendwo anderer Verkehr im Spiel ist, spätestens da, macht euch zum Affen, fahrt so ein paar Schlangenlinien, macht euch auf euch aufmerksam, dass jeder, der an dieser Kreuzung ist, sieht, da kommt irgendein Spacken an. Und bei einem Spacken...
Nehmt beide Arme vom Lenker und winkt einmal fleißig, damit man euch auf jeden Fall auch sieht.
Ja, also die rechte Hand an der Bremse gerne noch da lassen, aber mit der linken kann man ja dann doch schon mal ein bisschen winken. Aber also wer da ohne Überlegen drüber brettert, dem kann ich nur einen ganz, ganz guten Schutzengel wünschen, weil das habe ich halt echt schon tausendmal erlebt. Wenn du da nicht da bist in der Situation und mitdenkst für die anderen, dann ist halt aus das war knapp ganz schnell mal, das war's.
Wobei ich tatsächlich sagen muss, also das ist, glaube ich, auch so diesem Erfahrungsschatz so ein bisschen geschuldet. Das mache ich ja tatsächlich auch inzwischen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dass ich halt einfach immer davon ausgehe, dass die Leute sich nicht, also berechenbar verhalten. Weißt du, was ich meine? Also du bist halt unterwegs, du siehst die Verkehrssituation, du weißt, keine Ahnung, die Vorrangigkeit der Straßen oder grundsätzlich, ne, du bist jetzt, was weiß ich, auf der Hauptstraße oder derjenige, der jetzt auf die Kreuzung zufährt, kommt eben von der Nebenstraße und müsste theoretisch dir die Vorfahrt gewähren. Ich glaube, wenn du eben Motorradfahrer bist, bist du da mit einigen Jahren Erfahrung ja schon so ein bisschen konditioniert, dass du das quasi halt immer mit einberechnest, ne? Also, oder vielleicht logischerweise nicht immer vom Worst Case ausgehst, ne? Aber vielleicht einfach mehr auf das achtest, was nicht im Verkehrsraum, sondern vielleicht auch im Auto passiert, ne? Also, dass du halt viel mehr drauf achtest, okay, wo geht der Kopf hin, wo guckt der oder die Fahrerin hin? Haben die dich wirklich gesehen? Ne, nehmen die dich wahr? Das ist ja auch so dieser Kindereffekt, ne? Dass halt Kinder oftmals denken, wenn sie im Straßenverkehr unterwegs sind und ein Auto sehen, ne, das Auto, zwei Lichter, irgendwie unten Stoßstange, das ist ein Gesicht, das nimmt mich wahr, aber halt nicht wahrnehmen, dass es nicht das Auto ist, was guckt, sondern der Fahrer oder die Fahrerin. Und das ändert sich, glaube ich, einfach, wenn du im Straßenverkehr dann unterwegs bist, halt ganz, ganz besonders für Motorradfahrer, weil du halt einfach ganz oft diese Grenzerfahrung machst, aufgrund der Tatsache, dass du weniger gut wahrgenommen wirst und dann halt automatisch Mechanismen entwickelst und dann Aufmerksamkeit in die Richtung oder dahin lenkst, wo sie halt wirklich einen Mehrwert generiert und eben drauf achtest, okay, was macht denn der Fahrerin, wie verhält sie sich, und dadurch halt einfach doch deutlich häufiger, zumindest ist das mein Eindruck, brenzliche Situationen entschärfst. Fällt mir ja auch auf, wenn ich bei irgendjemandem im Auto drin sitze, ne, und mitfahre, ne? Wie reagiert oder wie verhält sich ein Fahrer oder eine Fahrerin, die keinen Motorradführerschein hat, und nimmt die das wahr, was ich wahrnehme in dem Moment?
Ja, hier nur mal den Tipp, den ich irgendwann mal gehört habe: Wenn ihr Kinder habt, bringt denen im Auto das Motorradfahrerzählen bei. Schärft die Sinne des Kindes von klein auf was anderes zu achten, außer auf die Autos, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Finde ich einen ganz guten Tipp. Schaden tut sicherlich nicht. Und wenn das Kind einfach nur das kleine 1x1 lernt oder überhaupt zählen bis 100, in der Hoffnung, dass ihr bei schönem Wetter in schöner Gegend mit vielen Motorradfahrern unterwegs seid.
Also ich wollte sagen, das ist dann eher so für die Hochbegabten, ne? Motorradfahrer multiplizieren. Wenn euer Kind besonders klug ist, könnt ihr auch das machen. Ansonsten einfach mal mit Motorradfahrer zählen anfangen oder vielleicht auch einfach nur Farben raten. Wenn es mit dem Zählen am Anfang nicht langt, ist auch völlig in Ordnung.
Und wenn es hochbegabt ist, dann lernt das Kind ganz schnell den Unterschied zwischen der Ducati, Kawasaki, Suzuki und so weiter kennen. Und hat es damit auf jeden Fall verdient, hier mal in dieser Folge aufzutreten und uns das zu erzählen, wie das dann so geht.
Apropos, da fällt mir tatsächlich auf, hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, kennst du Klein gegen Groß? Das ist so eine Show mit Kai Pflaume.
Ja, kenne ich, weißt du warum? Habe ich mal betrunken mit zwei Freunden, Armin und Lukas, Armin schon wieder hier, geschaut. Und da war nämlich einer, der hat gesagt, ich bin natürlich der Daniel, so hat er sich vorgestellt. Hat er schon mal total gewonnen.
Klar, wer sonst?
Also, du bist Daniel. Also während du halt natürlich in deinem persönlichen Wir sprichst, wenn du von dir selbst redest, ist der Daniel natürlich einfach nur der Daniel. Und,
also der halt Daniel auch, ne?
Er ist natürlich der Daniel, und genau dieser Daniel, natürlich der Daniel, hat gegen Armin Rode mal in dieser Folge, die wir da leicht angesüßelt geschaut haben, gegen Armin Rode den Wettbewerb gemacht, wer anhand einer Sirene erkennt, woher diese Sirene ist. Also es waren so Rettungswagen- und Feuerwehrsirenen. Und der Daniel war als kleines Kind wohl irgendwie in der Freiwilligen Feuerwehr und hat sich total dafür begeistert und hat sich dann abends immer zum Einschlafen
Sirenen
reingezogen, und dann stand er da mal so, und dann sagt er, ja, also das ist ganz klar Holland irgendwie. Und dann stand der Armin Rode gegenüber, und da hatte ich, also da merkst du, dass der Schauspieler Holland ist. Also jeder normale Mensch wäre halt aus der Haut gefallen, gesagt, sag mal, sorry Leute, tolle Show sicherlich, aber das Kind hat Probleme. irgendwas stimmt da nicht. Also da ist irgendwas in der Erziehung schiefgelaufen oder es hat wirklich Probleme, aber wer spielt denn seinem Kind so scheiß Sirenen zum Einschlafen vor? Was wollte das aus diesem Kind mal wird, das brüllend durch die Nachbarschaft läuft? Aber sei es drum. Armin Rode hat natürlich gnadenlos verloren, weil welcher normale Mensch erkennt an einem Lalalala, ob das jetzt hier eher der französische Slang ist oder der belgische. Ich weiß, die klingen nochmal anders als die Deutschen. Keine Ahnung. Da erkenne ich die Sendung. Was wolltest du sagen?
Genau. Warum frage ich das? Denn in der letzten, ich glaube, es war in der letzten oder in der vorletzten Folge, ging es drum, Motorräder am Sound zu erkennen. Und da war eben auch so ein, wie alt war der, weiß nicht, irgendein Österreicher, 10, 12 Jahre oder irgendwas zwischen 8 und 12, werde ich es mal schätzen. Und der hat gegen...
Ich bin natürlich der Anton.
Aus Tirol, ganz klar. Anton aus Tirol war, glaube ich, auch dabei. Nee, DJ Ötzi war dabei.
Ja.
Ja, egal. Der hat Gemüse geraten. Aber es ging tatsächlich ja um diese Motorradraterei. Fand ich sehr, sehr witzig, weil dieser Kleine eben Jürgen Vogel herausgefordert hat und tatsächlich gegen Jürgen Vogel verloren. Also theoretisch gegen Jürgen Vogel verloren. Ich glaube, die haben das dann, glaube ich, irgendwie so gedreht, dass das Kind dann gewonnen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr cool. Die hatten dann, weiß nicht, 15 verschiedene Motorräder. Alles neueste Kategorie sozusagen, hatten die dann da aufgelistet. Ich habe mich erst gefragt, wie das funktioniert. Auf jeden Fall haben die halt vorher die Motorräder gesehen, die wussten, was da eben zur Auswahl stand. Und dann haben sie quasi so einen Blindtest sozusagen gemacht. Die hatten dann irgendwie Brillen auf oder was. Und dann wurden die Motorräder nach und nach reingerollt und angemacht. Und dann mussten die halt erraten, welches Modell das ist. Fand ich mal eine sehr sympathische, wenn auch ein bisschen sinnbefreite Challenge. Aber genau, hat mich dann doch sehr erfreut. Wie sind wir jetzt überhaupt auf die Kinder- und Showsendungen geraten? Ah ja, wir kommen von den Kindern, genau.
Vom Motorrad zählen. Jetzt muss ich natürlich mich direkt mal in diese Nesseln setzen, weil das wiederum finde ich total geil. Wenn mein Kind das könnte, wäre ich da total stolz drauf. Jetzt wird natürlich der geneigte Sirenen-Enthusiast sich aufregen, warum ich dann vorher den natürlichen Daniel und nur natürlich der Daniel, warum der hier sozusagen bei mir niedergemacht ist, das falsche Wort, aber genutzt wird, um so ein bisschen einen Spaß auf dessen Kosten zu machen, wo doch Sirenen vielleicht genauso schön sind wie Motorräder. Ja, weiß ich nicht, bleib dabei. Natürlich, der Daniel hat mir auf jeden Fall damals den Abend sehr versüßt. Armin Rode genauso. Das war das. Und das war vielleicht auch das Ende der heutigen Sendung. Wir haben schon über eine Stunde gesabbelt. Heute gab es viele Antworten auf nicht gestellte Fragen. Das ist klassisch unter der Zahl 42 zu verstehen. Wer diesen Running Gag übrigens nicht verstanden hat, sollte mal 42 googeln. Gibt es ganz viele Antworten drauf.
Ja, Antworten auf alle Fragen tatsächlich, ja.
Auch die Antwort auf die Frage, wann Michel endlich mal zum 50-50-Redeanteil dauerhaft zurückkehrt. Weiß nicht, ich kann diese Frage niemals beantworten. Aber sei es drum, er schaut mich jetzt schon wieder verdutzt an und denkt so, leck mich am Arsch, du laberst doch genauso viel. Egal, das war's von mir.
Ja, ich habe das auch von euch, Michel. Ich darf ja eh nicht mehr reden und sage einfach nur Tschüss.
Tschüss.